Hallo und herzlich willkommen zu Folge 107 von Ready for Review. Aufgenommen am 6. Juli 2026 um 20:26 Uhr. Das ist ja wirklich das ist ja ein schöner Zufall. Und das haben wir natürlich so geplant. Und mit mir die Meisterstrategin, die Sandra. Grüß dich.
Einen wunderschönen guten Abend.
Da merkt man, dass wir das nicht
Nein.
geskriptet
Ja, dann, wie war dein Wochenende?
Also, den wir das letzte Mal gesehen haben, sehr kurz. Aber dazu später mehr. Später, viel später. Und viel gegrillt. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, zweimal gegrillt. Beide Male sehr lecker. Ja, mir geht's gut.
Wunderbar. Ja, ich habe einmal gegrillt, nachdem wir uns gesehen haben. Und war auch lecker. Bei mir gab es Burger vom Grill.
Auch schön. Meine Nachbarin hat letztens gepostet, die hat einen Wildschweinburger vom Grill. Das sah auch toll aus. Also das ist.
Wildschweinburger vom Grill.
Ja, die haben immer so leckere Sachen. Also wir müssen mal netter zu denen sein, damit die uns einladen. Nee, ist ein gewisser Altersunterschied und ich glaube, die haben auch keinen Bock auf zwei kleine Kinder, die da rumlaufen die ganze Zeit. Wobei die selber eine große Familie haben. Egal, tut nichts zur Sache.
Ja,
Ja, hier sind wir
irgendwann
wieder.
will man keine Kinder, nachdem man die eigenen Kinder aus dem Haus hat. Vielleicht hat man das Spiel dann zu Ende gespielt.
Dann will man nur noch die Enkel, weil das sind ja die coolen Kinder, die man nur kurz
Oh.
hat, die man mit Zucker vollstopft und dann nach Hause schickt.
Oh ja, das ist wie Rache. Das ist die Rache an die eigenen Kindern, weil ihr so unartig wart.
Vielleicht. Also ich zelebriere das auch immer bei anderer Leute Kindern. Ich habe wirklich keinen Schmerz, anderen Kindern Schokolade, Süßigkeiten, alles zu geben. Ja, hier. Das ist vollkommen okay.
Aber apropos Nachbarn, da hatten wir auch, keine Ahnung, das ist schon ewig lange her, Diskussion gehabt wegen kinderfreien Hotels. Und ich habe mich da fein rausgehalten, weil ich habe gesagt, ey, als Kinderlose kannst du jetzt einfach nur sich ins Brennnessel hinsetzen. Aber da waren die Nachbarn, wo die Kinder jetzt gerade groß geworden sind, haben gesagt, das Beste ever. Kinderfreie Hotels. Und da dachte ich so, wo ist das Popcorn?
Ja, das ist gut. Ja. In solchen Diskussionen einfach nur zuhören und genießen und
Genau, ich sag also, ich halte mich da jetzt komplett raus, was das Thema angeht.
ja, die treuen Hörer wissen, dass wir das letzte Mal offiziell am Donnerstag aufgenommen haben. Das wird man heute in der Folge ein bisschen merken.
Aber nur ein bisschen.
Ab Kategorien, die fehlen, aber ansonsten.
Ach komm, bisschen Schwund ist immer.
Das ist wahr, das ist wahr. Dafür ist danach wahrscheinlich nächste Folge dann wieder mehr Content, weil dann haben wir ja mehr als eine Woche zum Sammeln.
Ja, genau 10 Tage.
Genau. Boah, hast sogar gezählt schon mal hier. Ich bin.
Tja, ich kann rechnen.
Ja, deshalb bist du im Podcast.
Ja, genau. Ja, ich habe auch gestern von 12-Jährigen eine Rechenaufgabe, ob ich das in den Kopf rechnen kann. Und da habe ich gesagt, ich kann das hier nicht in den Kopf rechnen, aber ich kann hier den Rechenweg skizzieren. Oh, und dann meinte er so, ja, dann bin ich schon besser als so manch anderer Erwachsene. Wie so siehst du?
Willkommen zu unserer neuen Kategorie Mathe mit Sandra.
Genau. Also für die Zuhörer, 5,3 mal 2,6. Und
Ja.
das im Kopf.
Das möchte ich jetzt nicht ausrechnen, aber ich
Siehst
hätte
du, genau. Und
jetzt.
ich habe ihm den Rechenweg aufgezeichnet. Aber das, Dann hat er gesagt, ja, Sanna, du bist schon besser als so manch anderer Erwachsene, aber das ist nicht die Antwort.
Das Problem ist, es ist ja so anstrengend. Also man könnte es ja, du. Ja.
Ja, aber ich habe es aufgegeben, weil dann muss dann, also da merkst du halt,
Die
ja.
Kapazität ist nicht mehr da. Ne?
Genau, so sieht's aus.
Ach
So,
ja.
aber nachdem wir die Kategorie Rechnen mit Sandra abgeschlossen haben, denke ich mal, kommen wir zu den Hausmitteilungen.
Ihr könnt uns gerne übrigens Kommentare bei Discord hinterlassen oder bei Mastodon und uns sagen, was 5,3 mal 2,6 ist, damit Sandra das noch schnell mitteilen kann. Ich hoffe, das war nicht wichtig für Hausaufgaben oder so, ne?
Nein, er wollte nur demonstrieren, dass wir Erwachsenen keinen Kopf rechnen mehr können.
Okay, ja.
Ja, mal Zwölfjähriger. Das ist dann, es gibt so Kategorien Zwölfjährige, so Kategorie Klugscheißer. Aber ist auch okay. Danach hat er mich gefragt, ob mein Angebot noch stehen, noch seinen Linux-Laptop zu geben. Ich so, ja, bekommst du. Oh.
Das Root-Passwort erst mit 18.
Ja, ich werde es mit deiner Mutter nochmal ausdiskutieren. Was da alles drauf da. Ja, aber der hasst mich bisschen. Ich habe nämlich seiner Mutter erklärt, was Fortnite ist. Er wollte es
Ah.
unbedingt schon spielen und ich sagte, ja, kannst du machen, aber ich kläre dich mal auf, was das ist. Danach hat die Mama Nein gesagt. Erst wenn er 13 ist.
Ist das ab 13?
Ich glaube, das ist sogar ab 12, aber naja. Ich meine, das ist ab 12, oder?
Woher soll ich das wissen? Ich spiel's nicht. Ich hab's mal gespielt. Ich habe schon mal 3 Runden gespielt.
Ja.
Aber mehr auch nicht. Und ich war alt genug.
Du warst alt genug.
Ich gehe davon bei Spielen jetzt immer aus, dass ich alt genug bin.
Ich glaube, da steht gar nicht drin.
Muss stehen, wenn es in Europa, in Deutschland.
Oh, die haben sogar jetzt im Item-Shop ist jetzt American Dad drin.
Ja, willkommen bei unserer Kategorie Headshot mit Sandra, die Fortnite Edition.
Du, keine Ahnung für ab wann das ist.
Ja, also ja, finden wir heraus. Oder wenn es jemand interessiert, ich finde dir das auch
Ja,
mal
genau, auf
raus.
jeden Fall. Ja, also ich finde es auf die Stelle nicht heraus. Aber es gibt einen Kids-Web-Service.
Okay.
Also das scheint wohl auch für Jüngere zu sein.
Ja, übrigens,
Okay.
Fortnite ist ab 12.
Doch, ab 12, okay. Hast du Bob gefragt?
Nein, ich habe einfach Fortnite Mindestalter bei
Okay.
Kagi eingegeben und dann habe ich die Vorschau vom ersten Link gelesen und bin einfach davon ausgegangen, dass sie das schon wissen.
Okay, und ich bin auf Fortnite.com gegangen und da steht das auf Anhieb nicht drauf.
Tja.
Tja, du bist besser in Google als ich.
Im Kagi-N, oder wie nennt man das im
Kagigen, ja.
Kagi-N? Ja.
Okay.
Internetsuche mit Daniel. Auch eine schöne
Genau.
neue Kategorie. Ja.
Genau.
Ich würde sagen, das war genug warm werden. Kommen wir zu den Hausmitteilungen.
Ja, okay. Und zwar fangen wir an mit Feedback. Und zwar der Mümmel auf Mastodon hat uns Feedback geschrieben. Und der hat nochmal bezüglich Audible auf openaudible.org verwiesen. Also das geht da darum, um Audible Audiobooks Libraries zu downloaden, backuppen und zu managen. Und der Name suggeriert, dass es halt offen ist, aber die wollen ein bisschen Kohle dafür haben. Und einmal Lizenz le zu Lebzeiten kannst du Update für 89 Euro.
Hoi.
Schnapper, ne?
Man findet eine veraltete Version bei GitHub. Kann man für sich entscheiden, ob das vielleicht reicht. Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall vielen Dank fürs Feedback. Wir haben uns gefreut. Und als zweites gehen schöne Grüße zurück an Stefan. Er hat uns im Discord kurz vor 20 Uhr geschrieben, dass er uns eine schöne Aufnahme wünscht. Und die haben wir. Dankeschön. Schöne Grüße zurück, Stefan.
Aber Stefan, er hört richtig aktiv zu, ne? Also kurz vor
Ja.
8 ist ja dann auch wirklich, das kann man ja mal überhören, ne? Vor allem, weil wir ja die Zeiten geswitcht haben. Also Chapeau, der werte Kollege. Ja, das waren die Hausmitteilungen. Jetzt kommt aber nicht unsere Woche, weil unsere Woche einfach zu kurz war. Also das haben wir schon eben in der Begrüßung. Sandra war einmal grillen, ich war zweimal grillen. Wir sind zufrieden. Und
Sandra hat bei der Rechen-Olympiade abgekackt.
ja.
Vorentscheide.
Sonst war es das. Also so viel habe ich
Ja.
ja auch nicht. Ich habe einen Podcast geschnitten. Und Samstag haben wir den rausgehauen, ne?
Genau, Samstag haben wir rausgehauen.
Genau, ich war Freitagabend fertig, aber die QA musste noch. Du musstest doch mal an den Eintrag dran. Da war. Die erste QA ist durch, ist rot
Ja,
gewesen.
ich hatte Freitagabend ein bisschen, lief anders als geplant. Und da musste ich dann irgendwann sagen, Daniel, sorry, ich kümmere mich Samstag drum.
Ja, ist ja auch alles in Ordnung. Ist aber im Klassenbuch natürlich vermerkt.
Ja, natürlich. Also das habe ich auch nichts anderes erwartet. Aber zum Glück wird das immer zum Ende des Jahres wieder genullt, ne?
Sonst müsste ich dir immer noch deinen Urlaub vorwerfen.
Ja, genau. Apropos, das habe ich ja gerade vergessen, dir im Vorgespräch zu erzählen. Mein Urlaub für dieses Jahr ist auch gebucht.
Ja?
Ja.
Worauf müssen sich die Hörerinnen und Hörer einstellen?
2 Wochen Pause.
Ja,
Wir können es aber
also,
noch. Ja,
ja.
aber vielleicht können wir das auf 1 Woche Pause verkürzen, wenn wir unsere Aufnahmetermine geschickt legen.
Ja, mal gucken. Ich habe auch noch einen Urlaub, aber ich hatte bis jetzt vor, sogar aufzunehmen im Urlaub.
Im Urlaub.
Jetzt ist so ein halber Urlaub, weil ich in der Zeit arbeite. Deshalb habe ich mein Equipment dabei.
Okay.
Und normalerweise nehme ich dann mein privates Notebook auch mit. Damit, das heißt, damit könnte ich auch aufnehmen. Wobei Audio-Interface und so. Da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ich will, also wenn ich zu viel Technikzeug mitbekomme, dann kriege ich hier einen negativen Klasseneintrag und die werden nicht
Die werden nicht
genullt.
genommen. Okay. Ja. Nee, also ich krieg da wieder eine No-Laptop-Policy im Urlaub, deswegen, wenn, dann müssen wir vor dem Urlaub aufnehmen.
Aber das kriegen wir geregelt. Ihr bekommt auf jeden Fall genug Content. Ansonsten einfach von vorne anfangen.
Ja, genau.
Das waren noch die goldenen Zeiten. Da gab es gewisse Themen noch nicht. Da war Bob noch nicht da.
Das stimmt, das stimmt. Da gab es andere Themen.
Da haben wir uns noch über Programmiersprachen gezofft und sowas. Ach, das war noch schön. Ja,
Ja.
so,
Oh.
genug vom Krieg erzählt. Kommen wir zu Ramsch aus dem Modem.
Genau, und als erstes habe ich was mit dabei, und zwar ein ehemaliger Microsoft-Software-Entwickler hatte genug von den neuen Notepad, denn wusste ich auch nicht. Das aktuelle Notepad bei Windows hat nämlich AI-Features.
Ja, was man
Die
so
ganze.
braucht.
Genau, zwar kannst du sie nur nutzen, wenn du Microsoft-Account hast, das heißt, aber ohne Microsoft-Account nervt halt Notepad ständig, dass du dich bei Microsoft-Account anmelden sollst. Und dann ist er hingegangen und hat einfach ein Notepad-Klon geschrieben, den Tiny RetroPad. Und der sieht genauso aus, wie der Notepad bei Windows 95.
Ja, perfekt, oder?
Ja, wenn man bei Mastodon oder bei den Kommentaren halt nachliest, dieser Ingenieur hat dafür andere Sachen bei Windows verbrochen, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer, ja. Ich bin übrigens immer noch mit Helix zufrieden, wobei ich mich noch dran gewöhnen muss, damit zu arbeiten. Und ich hatte ja noch nicht so viel Programmieraufwände. Aber ist weiterhin eine Empfehlung.
Ja. Ist der Einstieg schwieriger als bei BIM?
Ich würde sagen, es ist das Gleiche. Also so oberflächlich, so tief. Ich bin ja noch nicht so super, super, super tief drin. Was ein bisschen anders ist halt die Navigation und der Workflow. Also es ist quasi eher so, du markierst einen Bereich, den du ändern möchtest.
Mhm.
Und dann machst du erst die Change-Operation. Zum Beispiel. Ne? Also
Okay.
markierst 5 Wörter und sagst, da will ich jetzt anderes hinschreiben. Das ist so ein bisschen das, wo, wenn man so ein bisschen Basic WIM-Skills hat, wo man dann vielleicht so ein bisschen dran hängen kann. Wenn man sagt, okay, habe ich noch nie was mitgemacht, würde ich sagen, geht das ähnlich. Gibt auch einen Tutor.
Ach, cool.
Und es ist halt, was ich ganz gut finde, es ist wirklich schon sehr viel einfach mit eingebaut. Ich hatte jetzt noch nicht einmal das Bedürfnis, da irgendwelche Plugins nachzuinstallieren oder so, sondern das ist so für mal nebenbei ganz nett.
Okay,
Fällt
also so.
nicht negativ auf.
Okay, cool. Dann, So, und für die Blu-ray-Liebhaber unter den Konsolenspielen kommen demnächst harte Zeiten auf einen zu. Denn Sony hat angekündigt, dass sie ab 28 keine Blu-ray mehr produzieren wollen.
Ja.
Und da habe ich gelernt, das wusste ich auch nicht, wenn du für die PlayStation 5 als Spielerhersteller Spiele auf Blu-ray rausbringen willst, dann ist wohl Sony der Einzige, der das produzieren kann.
Ja, schön.
Und Warum ist es denn so ein Aufschrei? Man könnte sagen, ja gut, dann ist halt Download, das ist wohl unter Konsolenspieler und das kann ich auch bestätigen. Da bricht ein kompletter Gebrauchtmarkt halt zusammen. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die die Spiele nicht gleich direkt kaufen, sondern warten, bis sie halt auf dem Gebrauchtmarkt für die Hälfte zu kriegen sind. Und das fällt ja komplett weg, wenn du nämlich einen Download-Code kaufst, den kannst du ja nicht weiterverkaufen.
Es verliert alles so ein bisschen die Seele. Also überleg mal, wenn du ganz früher ein Computerspiel gekauft hast, dann hattest du so eine Box.
Ja.
Da war dann ein Buch drin. Und die CD oder später DVD oder Blu-ray. Ne, weiß ich gar nicht, ob die Blu-ray auch war, aber CD, DVD auf jeden Fall. Da hast du richtig was bekommen.
Ja.
Ja, ich erinnere noch an Spiele hier wie Pizza Connection, wo der Kopierschutz war, dass in dem Buch ein Rezeptbuch war. Und du musstest die Pizzen halt möglichst genau und richtig legen, damit du die verkauft bekommen hast, weil sonst hast du einen Nachteil im Spiel gehabt. Es ging zwar, aber deine Pizza Salami hat sich halt nicht so verkauft.
Ja.
Und das war doch irgendwie auch charmant, ne? Und jetzt so, ich weiß nicht, ich finde, das ist eher ein Argument gegen eine PlayStation.
Ja gut, aber sag mal, die Xbox haben sie jetzt, die aktuelle haben sie auch in zwei Varianten schon verkauft. Einmal mit Laufwerk und ohne Laufwerk.
Ja, dann
Und
Switch.
ja, die Switch. Gibt's die Switch 2 auch nur mit Download oder?
Die haben doch, also ich habe die Switch 2 noch nicht, aber die haben noch diese
Die
Karten
Karten,
zum
okay, da
Einstellen,
haben sie
ja.
den ja, okay.
Also du kannst auch
Dann.
alles runterladen. Ist ja auch mal ganz nett, wenn du jetzt sagst, okay, ich will das Spiel jetzt unbedingt haben und ich will es digital, weil ich sonst nicht kriege oder so.
Ja,
Oder
genau.
ich will es spontan laden können, dann kann das ja jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, das Physische hat manchmal auch was.
Das auf
Und
jeden Fall. Naja, auf jeden Fall. Und was man auch nicht verkannten soll, der ganze Sammlermarkt bricht auch zusammen. Da gibt es ja diese Deluxe-Varianten mit irgendwelche Figuren noch drin und Bücher, wie du es schon sagtest, das ist wohl heute immer noch gern gesehen.
ich finde das auch generell auch bei Filmen. Also das ist für mich auch der Grund, manche Filme mir noch auf Blu-ray zu holen. Auch manchmal in der Special Edition. Wenn du sagst, das ist so ein toller Film, den gucke ich gerne. Und dann gibt es eine Special Edition davon, wo du da noch eine Figur dabei hast oder ein spezielles Steelcase oder so. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch mal was. Da stellst du dir lieber ins Regal und das ist ja auch eigentlich nur in deren Interesse. Aber wahrscheinlich wollen sie alle nur noch Streams machen. Ich war letztens erschrocken, wie schnell die Filme inzwischen im Kauf landen und im Streaming. Ja, ist
Ja,
ja
ich habe
schon
jetzt eine
seit einer
Meldung.
Weile so, das ist einfach nur krass, ja.
Ich habe jetzt so gelesen, der Teufel trägt Prada 2. Der soll jetzt in 4 Wochen bei Disney Plus in den Stream kommen. Und der ist gerade mal 4 Monate draußen.
Genau. Also
Krass.
ganz ehrlich, warum geht man da noch ins Kino? Außer die Klimaanlage.
Genau. Aber das könnte ein Verkaufsargument sein.
Ja, es ist ja auch, also ich sag mal, als Kino, du wirst, glaube ich, immer mehr gezwungen, dass die Sitze gut sind, das Popcorn stimmt und so, die Snacks so stimmen. Also, dass es ein Erlebnis irgendwo ist. Ne? Also, wenn du da wie auf der Hühnerstange sitzt und alles unbequem ist und der Sound und alles nicht stimmt, dann ist das halt nix. Und es gibt ja auch immer noch Regisseure, die fürs Kino produzieren, weil sie sagen, klar, kannst du dir zu Hause angucken, aber im Kino kommt es halt richtig zur Geltung.
Und aber das mit dem Blu-ray und mit Filmen, das ist auch schon ein Problem, denn es gibt ja immer weniger richtige Blu-ray-Player auf dem Markt.
Wir haben
Also
letztes
das.
Problem gehabt, weil wir mussten einen neuen kaufen und ja. Also wir wollten meine alte PlayStation nicht immer am Fernseher angeschlossen haben und deshalb haben wir
Ja.
einen Blu-ray-Player gekauft. Ja, das ist auch ein Problem. Auch Gebrauchtmarkt. Ja.
Ja, also von daher. Und ja, und wie mein Nachbar es mir schon, wo er gehört hat, dass wir ins Kino gehen, hat er mich gefragt, ob ich auch schon meinen Schuldschein fürs Haus mitnehme, weil ja Popcorn und Konsorten ist ja unfassbar teuer.
Ja, also ja, aber das hast du ja überall. Also das ist
Ja.
ja.
Das heißt dann Kino und nochmal dasselbe nochmal für Popcorn.
Ja. Aber die werden ja wissen, was sie machen, hoffe ich mal. Also die
Ja gut,
Kinobetreiber.
anscheinend funktioniert das ja, sonst würden sie es ja nicht machen.
Hoffen wir mal, ja.
Ja. So, kommen wir zu der nächsten Meldung. Und ausnahmsweise mal ist es ein Link zu einem Blogpost. Und zwar, der Roland hat da auf LinkedIn gepostet, dass er festgestellt hat, dass mit Aufkommen von gewissen Tooling wir uns immer mehr bewegen weg von der Community zur Solo-Developer. Und da hat er auch Beispiel gepostet, das gibt es nämlich die Seite contributing.md, wo gezeigt wird, wie man halt Community aufbaut, wie man mit Leuten kommuniziert und Leute animiert halt an den Projekten halt mitzuwirken. Und als krasses Gegenteil hat er ein Contribution-MD von einem Projekt gepostet, wo der Developer explizit sagt, hey, ich möchte, mach bitte hier keine PRs auf, ich habe keine Energie, mich mit deinem Code auseinandersetzen. Ich möchte gerne das einfach vor mich hin coden. Und das hat auch Auswirkungen so auf das Miteinander, weil wenn du Contribution betreibst, dann bist du ja immer in dieser Bewegung, dass du dich auseinandersetzen musst mit den Leuten, Kompromisse ausarbeiten. Und aktuell ist es halt so, dass du zu einem Use Case unfassbar viele neue Toolings hochpoppen und wo die Nuancen bisschen anders sind.
Ja, weil Bob das alles macht.
Genau. Und jeder halt seine eigene Vorlieben halt hat. Und ja, interessante, ich denke mal, das wird mit Zeit auch wieder, wenn diese Projekte wieder verschwinden. Beziehungsweise, ja, schreibt jeder demnächst sein eigenes Betriebssystem.
Ja, das hoffe ich mal nicht, aber es wird halt immer so sein, dann gibt's halt, dann schreibt halt jeder seinen eigenen Editor. Ne? Und wenn du Pech hast, nutzt du einen davon und merkst dann, ach, hier passiert ja doch gar nichts mehr. Ja, es macht deshalb ja schon, also gut, das hat ja auch andere Gründe, dass man mal guckt, wie aktiv ist ein Projekt, wie viele Leute contributen da und so weiter und so fort. Und für mich sind das persönlich immer so Kriterien, dass ich sage, okay, wenn es keiner verwendet, warum soll ich mich damit beschäftigen? Also warum sollte ich mir jetzt einen Helix-Editor anschauen und damit arbeiten wollen? Wenn ich das Gefühl hätte, dass es jetzt von einem gewipe-codet und in 2 Wochen könnte es weg sein. Der könnte glücklicherweise im Lotto gewinnen oder er oder sie hat keinen Bock einfach mehr und nimmt doch das Tool von jemand anderen oder keine Ahnung was. Wenn du eine Community dahinter hast, je größer sie ist, je größer das Interesse ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das auch weiterverwendet wird. Aber ja, schade.
Ja, schade und ich glaube schon, dass das auch Auswirkungen hat, generell halt auf die Kommunikation oder das Miteinander auch jetzt abseits auch von Open Source, sondern auch im Alltag. Ja, aber interessant, dass das mal, also nicht verwunderlich, aber jemand hat das mal einfach mal auf den Punkt gebracht.
Ja, definitiv. Ja, das stimmt.
So, und das Bye-bye Microsoft geht weiter. Und Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet sich auch von Microsoft. Die fangen jetzt an, weitere Systeme umzustellen. So wie ich es verstanden habe, Windows-PCs werden jetzt nicht umgestellt. Die werden bleiben, aber sie nehmen sich Schleswig-Holstein als Vorbild und fangen an, gucken, was alles halt von Microsoft wegmigriert werden kann.
Genau, also Schwerpunkt ist Cloud und KI, was sie machen. Und das finde ich sogar irgendwie nachvollziehbar, wenn du so andere Migrationen mitbekommst, scheint gerade so dieses, den Rechner auszutauschen für einige Nutzer da oder in Verwaltung ein Problem zu sein. Und ich glaube, eine Cloud fühlt sich dann weit genug weg an, musst du trotzdem die Leute schulen und alles, ne? Aber da könnte ich mir eher vorstellen, dass das leichter funktioniert. Also auch gerade bei so in Anführungszeichen neuen Themen wie KI, dass du da dann entsprechend denen erstmal alles vorsetzen kannst, weil sie haben ja nicht die Alternative. Und ist auf jeden Fall aber
Eben.
trotzdem mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, vielleicht schaffen sie es ja mit den Desktop-Rechnern auch noch.
Ja, und wenn nicht, ich meine, die haben auch eine Abschreibezeitraum, ne? Kann sein, dass sie vielleicht mit dem nächsten Wurf. Und dann ist auch Schleswig-Holstein wahrscheinlich auch weiter und dann, ich meine, das ist ja immer, Pionierarbeit ist immer anstrengend, ne?
Ja.
Deswegen, und keiner möchte der Erste halt sein. Ja, und schade an der Stelle ist halt, München hat da echt verkackt darin, ne? Die hätten da echt Vorreiter sein können.
Ja, aber da gab es ja gerade diese, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja ein paar Jahre schon her, diesen Widerstand gerade gegen den Desktop und gegen
Ja.
Open Office von der Benutzbarkeit und alles, ne? Und ich kenne Leute, die sehr viel mit Word gearbeitet haben oder arbeiten und die auch bei der kleinsten Umstellung erstmal einen Puls bekommen, weil es einfach so im Flow drin ist, ne? Und gewisse Funktionalitäten müssen für die Art, wie die arbeiten, halt irgendwo verfügbar sein. Und das wissen wir ja auch selber. Gewisse Shortcuts oder so bei dir in der IDE willst du auch nicht auf einmal geändert haben. Und dann ist Open Office doch was anderes. Also ich sag mal jetzt für uns, ich schreibe mal gerade einen Brief irgendwo hin, ist das relativ egal. Da lernt man das Tool ehrlicherweise immer wieder bei der Benutzung so ein bisschen neu kennen. Oder du hast die Vorlage XY für eine Rechnung oder sowas und ja, die
Ja,
wirst
da
du auch nicht
eben.
jedes Mal neu erstellen. Und dann ist das ein anderer Use Case. Ja, ich glaube, da muss man langsam hingehen. Ich würde auch nicht die ganze Verwaltung gleich umstellen. Ich würde gucken, okay, es gibt ja vielleicht einen Bereich, wo die Leute ein bisschen offener sind oder sowieso mit
So
Linux-Tooling
ein
zu tun haben.
gallisches Dorf.
Ja, und dann positiv einführen und wenn die auf einmal davon schwärmen, wie schnell ihre Rechner sind, ja, das ist ja.
Counter-Strike Zocken funktioniert auf einmal.
Counter-Strike-Zocken klappt auf jeden Fall, ne? Also das ist. Könnte man da ja unter Linux einfach vorinstallieren dann. Dann sagt er, da hast du schon
Genau.
installiert. Sagt er
Genau.
dann. Ne?
Und die Zeit, die du dir sparst, kannst du jetzt mit Counter-Strike Zocken verbringen.
Genau.
Anreize schaffen.
Ja, ich sehe schon, wir sollten mal in die Verwaltung wechseln.
Ja. So, und du hast dir mal angeschaut, wie Hardtop funktioniert.
Ja, ich habe den Blogpost gefunden und der scheint auch schon etwas älter zu sein. Aber der ist mir jetzt halt irgendwo wieder untergekommen. Und Hardtop ist echt so ein Tool, ich verwende es nicht oft. Ne? Und es
Oh,
gibt
das
ja
ist halt
noch
selten. Das ist halt selten.
Top, B-Top, keine Ahnung, wie viele Tops es da gibt. Und
A-Top.
ich fand es einfach cool, diesen Artikel zu sehen und wie detailliert da alles erklärt ist. Das ist wirklich eine traumhafte Doku. Also wenn ihr sagt, ich will jetzt mal wirklich verstehen, was da gerade los ist, welche Prozesse da wo sind und was das alles heißt, ist das, glaube ich, nehmt ein bisschen, kostet ein bisschen Zeit. Ich bin auch noch nicht ganz durch, bin auch noch so ein bisschen parallel, so ein bisschen am Rumspielen. Einfach ein toller Artikel. Ist gut abgehangen, 2019. Und ja, manchmal macht es ja auch Spaß mit so einem Tool, was man seltener verwendet. Weil den Use Case zu gucken, welche Prozesse laufen da, ne? Was hängt denn da mit? Den hast du häufiger. Ja, ist die Frage, willst du immer eine GUI wechseln oder wäre es nicht eigentlich cool, auch gerade einfach zu sagen, ich komme jetzt in Hardtop zurecht und kann das darüber machen, ne? Also von daher, vielleicht so ein bisschen, um so Skills nochmal zu schärfen, die nicht jeder hat. Und die das eigene Profil ein bisschen abrunden. Sehr schön, das war der Ramsch aus dem Modem. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie, die von dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch gerne mal geskippt wird. Ich spreche von Eieieiei. Das heißt, wenn ihr jetzt heute nicht so in der Stimmung seid, dass diese Themen hier besprochen werden oder ihr die hören wollt, alles gut. Springt ihr einfach ins nächste Kapitel, da wartet PNPM auf euch und ja, ihr seid gewarnt worden, also im Zweifel jetzt springen. Sonst geht's weiter mit Eieieiei und du hast ein Thema aus dem Linux-Kernel mitgebracht.
So, und das war mir auch noch nicht so bewusst, aber es ist wohl schon länger möglich, zum Linux-Kernel mit AI-Tools zu contributen. Aber du musst halt im Commit vermerken, welches LLM-Modell du benutzt hast. Und jetzt ist nochmal die Diskussion aufgepoppt, ob das wirklich sein muss. Und da bilden sich zwei Lager. Die einen Lager sagen, hey, ich finde das nicht gut, dass man halt die LLMs-Modelle nennt, weil das ist ja Werbung für den einzelnen Betreiber. Das andere Lager sagt, naja, eigentlich ist es doch wichtig zu wissen, welches LLM-Modell ist, denn wenn da schon mal Lizenzverstöße kommen und man sich den Commit dazu anschaut, möchte man gerne wissen, aus welchem LLM das halt kommt. Ich finde es schade, dass überhaupt das dann benutzt wird, aber das ist jetzt meine persönliche. Und aber ich kann es nachvollziehen, dass man dann raus wissen möchte, welches LLM-Modell. So weiß ich jetzt nicht, was man mit Informationen bei Lizenzverstößen machen kann. Aber ja.
Also ich könnte, also was ich mir jetzt vorstellen könnte, du kannst gucken, okay, wie oft ist dieses Modell jetzt bei uns im Einsatz gewesen? Sind andere Commits womöglich auch ein Problem?
Also so aus der Warte, also einfach so Statistikwarte her.
Ja, also in dem Fall würde ich sagen, konkret Suche, ne? Oh, der hat Bob AI verwendet und oder sie und da gibt es Probleme. Lass uns mal angucken, wo das noch ist, damit wir gegebenenfalls jetzt noch gegensteuern können. Oder Bob AI verbieten.
Ja, gut. Die sind auf jeden Fall noch fleißig am Diskutieren. Aber gut, mit der Werbung kann ich auch das nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, ja.
Also ich, da sind wir wieder bei dieser Grundsatzdiskussion mit AI, KI. Wenn wir das jetzt mal kurz als ein reines Werkzeug sehen, finde ich es vollkommen okay oder richtig, dass man hier in dem Fall sagt, hier ist ein Werkzeug verwendet worden. Mir ist ja persönlich viel wichtiger der Output. Also von mir aus können die Vim, NeoVim-Leute die ganze Zeit dieses Tooling verwenden. Ich blende jetzt mal die ganzen anderen Nachteile kurz aus. Ne? Ich mache es mir jetzt
Ja.
einfach, also bitte schlagt mich nicht. Aber rein von dem, hier ist ein Tooling, ja, die Sandra holt schon den Hammer raus und könnt ihr leider nicht sehen. Aber dann ist es ja auch nur richtig zu sagen, hier ist dieses Tooling verwendet worden. Wichtig ist ja das Commitment wieder dahinter. Also habe ich jetzt einfach Bob da Code schreiben lassen und dann gepusht, weil ich wollte schon unbedingt mal zum Linux-Kernel beitragen, weil das geil im CV aussieht. Oder verstehe ich, was da gemacht wurde und dementsprechend habe ich es contributed und Bob hat nur mir geholfen, ein kleines Detail hier zu schreiben, wo ich vielleicht nicht so sicher mit bin. Ne? Also da könnte ich mir jetzt wieder vorstellen, dass man auf der Ebene, dass es dann akzeptabel ist, dieses Tooling in irgendeiner Weise einzusetzen. Und das ist ja für mich auch eines der Hauptprobleme mit die, also neben den von mir jetzt galant ausgeblendeten Grundsatzproblemen, ja, wenn wir es nur als Tool sehen, finde ich das in dem Rahmen okay. Und ich finde schon mal gut, wie sie sich damit verwenden. Wenn es als Werbung dient, ich weiß es nicht. Also das ist dann, sehe ich jetzt nicht so als so kritisch. Ich
Dieser
hoffe.
Kernel-Update wurde gesponsert bei Bob.
Ja. Linux Kernel
Ja.
8. Bob Insight,
Ja, Bob
ja.
Inside. Ja, wir werden, es bleibt spannend. Wir beobachten die Diskussion.
Genau. Ein weiteres Thema haben wir für euch im Newsletter. Den gibt es wie ganz gewohnt, also für uns Ende der Woche. Jetzt am Wochenende irgendwann, normalerweise nach dem Podcast. Und da haben wir ja auch übrigens, haben wir in der Hausmitteilung uns vergessen, dass es ein Discord-Update gibt.
Habe ich total vergessen, ja. Aber das können wir jetzt nachschieben. Und zwar im Discord haben wir ja, also dank dem lieben Dani haben wir jetzt RSS-Feed auch für den Newsletter. Und da kam die Idee auf, eigentlich können wir ja den auch in Discord einbinden, sodass ihr seit neuestem auch uns Feedback zum Newsletter geben könnt, zu den I zu den dedizierten Newsletter-Ausgaben. Ich
Genau.
glaube, die 42 ist schon drin.
Ja.
Und ja, weitere werden folgen.
Genau. So, das war ja. Jetzt kommen wir zum Thema und zu einem Themenwunsch. Und Themenwünsche machen wir ja immer gerne.
Ja,
Oh,
also
ja.
fleißig in den Discord oder auf anderen Kanälen uns so zuwerfen. Wir fangen die Bälle dankend auf.
Ganz genau. Heute war der Wunsch, dass wir noch mal ein bisschen über PNPM sprechen und wo da die Vorteile liegen. Und in dem Konkreten, in der Frage vom Lukas, war konkret das im Kontext von der NPM V12 Ankündigung. Das war vor 2 oder 3 Folgen im Podcast. Zukunft Sandra wird das für uns wunderbar verlinken, wo NPM jetzt zukünftig einige der Schwachstellen adressiert, die mit diesen ganzen Supply Chain Attacken zusammenhängen. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, brauche ich PNPM noch? Warum hat das mit PNPM zu tun? PNPM war extrem schnell da drin, neue Flex-Features und Funktionen einzubauen, die von Haus aus diese Supply-Chain-Attacken ungültig machen. Also vor allem so dieses Post-Install-Skript und so, ne? Das heißt, ein Skript, das ausgeführt wird, nachdem du ein Paket installiert hast, wo dann mit User-Rechten, wer weiß, was bei dir auf der Kiste passieren konnte. Zum Beispiel konnte man mal nach Credentials suchen und schauen, ob man von deinem NPM-Projekt nicht nochmal schnell eine neue Version deployt, wenn du das nicht auf anderem Wege verhindert hast. Also klassische Supply Chain Attack. Und ja, für die Ungeduldigen, natürlich lohnt sich PNPM noch. Ja, ich bin aber auch ein
Natürlich.
PNPM-Fanboy. Ich muss aber auch sagen, ich habe vor der Folge geguckt, der Slop-Score ist nicht so gut. Also auch da ist Bob unterwegs. Wenn das für euch ein Kriterium ist, ja, ich glaube zwar, dass er bei NPM auch unterwegs ist, das habe ich jetzt nicht geprüft, aber bei PNPM ist er auch unterwegs. Warum bin ich so ein Fan von PNPM und führe das regelmäßig auch bei Kunden ein, habe das in allen Projekten selber, wenn man also bei mir an Frontend-Projekten arbeitet, kann man eigentlich davon ausgehen, dass PNPM drin ist. Und wenn ihr auf der Webseite von PNPM guckt, werdet ihr sehen, dass sehr, sehr viele von den moderneren Toolings aus der JavaScript-Welt das auch so sehen und auf PNPM bauen.
Das kann ich bestätigen, wenn ihr nämlich Next.js zum Beispiel Tutorial durcharbeitet, die sagen, nutzt bitte PNPM.
Genau, und ich sage jetzt mal so rein aus der Developer Experience. Was fällt auf? Das eine ist, es ist unfassbar schnell, wenn es Sachen installiert. Bei einer ersten Installation, also ihr habt ein frisches System, die Dependencies liegen noch nirgendwo, ist es auf jeden Fall schon schneller als NPM. Gefühlt einfach, ne? Also ich habe nicht jetzt meine Stoppuhr und sondern es ist einfach eine gefühlte Sache. Wenn ihr mehrere Frontend-Projekte habt und mit PNPM immer arbeitet, ist es unfassbar schnell, weil PNPM die Dependencies, die ihr schon mal woanders installiert habt, in einem sogenannten Store hält. Und über Hardlinks referenziert. Und über dieses Mechanismus ist es halt relativ schnell, so ein Hardlink zu schreiben, dauert nicht so lange, wie irgendwas runterzuladen. Und darüber habt ihr schon mal einen Performance-Boost. Wenn ihr mit GitHub-Actions oder mit Containern da arbeitet beim Bauen, empfiehlt sich, diesen Store zu cachen. Könnt ihr wunderbar machen, ist so der Standardweg, was empfohlen wird. Dann habt ihr denselben Vorteil. Dann geht die Installation auch entsprechend schnell. Und ja, das ist einfach schon mal sehr nett so, was man im Daily Business merkt. Der andere Vorteil rein, wieder Developer Experience ist, der Sprung von NPM zu PNPM ist sehr klein, ist nämlich wirklich nur das P. Alle Skripte, alles, was ihr im Muscle Memory aufgebaut habt, klappt mit PNPM erstmal grundsätzlich genauso. PNPM hat ein paar weitere Funktionalitäten, die da sind, aber der Standard, den man so täglich braucht, ich will was installieren, ich will ein Skript laufen und so weiter, macht PNPM genauso wie NPM. Wo es richtig gut ist und wo ich auch schon in größeren, also wirklich sehr großen Monorepos einen Erfolg hatte, ist der Umgang mit Hoisting. Was ist Hoisting? Hoisting heißt, jetzt hole ich aus, Daniel erzählt wieder vom Krieg. Ganz, ganz früher, als das losging mit NPM, hat NPM es eigentlich richtig gemacht und hat Dependencies so aufgebaut, wie sie in der Package.json standen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen Express.js installiert, dann hat er im Node.js, im Node-Modules-Ordner Express.js reingepackt und in dem Express.js-Ordner war wieder ein Node-Modules-Ordner, wo dann zum Beispiel Requests drin war. Ich glaube, Request ist so eine Standardabhängigkeit, die Express mitbringt. Ist jetzt auch nicht so wichtig, also Dependencies von Dependencies wurden richtig abgelegt. Das alles wunderbar, bildet korrekt ab, was man hat, hat den großen Nachteil. Zum einen, Pfade konnten sehr, sehr lang werden, weil Requests hat Abhängigkeiten und da sind wieder
Ja.
Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Windows-Nutzer hatten da gerne mal Probleme mit der Länge des Pfades.
Ich glaube, 96 ist die goldene Grenze.
Ich dachte sogar, es war was mit 200, aber es ist auf jeden Fall erreichbar, eine
Ja.
erreichbare Zahl, ob die jetzt zwei oder drei stelle ich, ist ja auch jetzt nicht mehr so wichtig. Und naja, wenn du viele Dependencies hattest, die viele Dependencies sich geteilt haben, dann hattest du das halt alles doppelt. Aber in einer gewissen Weise korrekt, ne? Weil die Versionen müssen ja nicht immer gleich sein. Aber erstmal ist seine Festplatte halt zugemüllt worden, ne? Und einfach durch diese Dependencies. Und dann ist NPM hingegangen und hat angefangen mit Hoisting quasi Dependencies hochzuziehen. Also zu versuchen, Dependencies von Dependencies so weit wie möglich nach oben zu ziehen. Zum einen, damit die Pfade kürzer sind und dass du dann nicht diese Schnittmengen hast. Das hat mehrere Probleme. Zum einen, wenn Versionen nicht gleich identisch sind und nicht jeder macht Semantic Versioning korrekt, konnte es sein, dass du da eine Version hast, die vielleicht laut Semantic Versioning da wunderbar reinpasst, die aber jetzt nicht unbedingt in diesem Setting so funktioniert. Und das andere Problem ist, du hast auf einmal in deinem JavaScript-Code Projekte, Abhängigkeiten verfügbar, die du importieren kannst, die du eigentlich nicht in deiner Package-JSON hast. Heißt, wenn deine Dependency die Dependency ändert, könnte es auf einmal sein, dass dein Code hingefallen ist, weil du was importiert hast, was du eigentlich gar nicht hättest importieren können. Ist in Maven-Welt ist das gar kein Problem, weil ja, da hast du auch nur auf das Zugriff, was in der POM definiert ist, ne? Also.
Erstens das, aber was wir schon Probleme halt haben, ist, dass alles dann, also wenn du jetzt keine Java Modules benutzt, dass dann halt alles flach auf den Classbus gelegt werden und dann kann das auch, je nachdem, was passiert, können von einer Library zwei Versionen und je nachdem, wie das dann aufgebaut ist, dann hast du die ältere vor der neueren und dann hast du Shadowing und dann ist halt auch doof.
Ja.
Also du hast auch da Dependencies-Problematik, aber halt anders gelagert.
Genau, und das lösen sie. Ne? Das sind Phantom-Dependencies. Jetzt sehe ich gerade das Wort hier, ich habe noch mal ins Skript geguckt. Ne? Und das kann natürlich halt auch dazu Probleme führen. Und das löst PNPM einfach, weil sie durch diese Symlink-basierte Struktur es gar nicht erlauben, dass du Pakete installierst, auf die du keinen Zugriff haben kannst. Da gibt es du warst damals in dem Talk in der Enter.js, da habe ich das ein
Ja.
bisschen ausführlicher gemacht. Das will ich jetzt hier ohne Folien, sage ich nichts, ne? Nicht nochmal machen. Du kannst halt wirklich durch harmlose Updates in irgendeinem Repo, in deinem Monorepo auf einmal andere Repos, die du nicht angepackt hast, kaputt machen, weil dieser ganze Dependency Tree durcheinander gekommen ist. Und Dependency-Updates werden halt auch super schwierig dadurch, weil du nicht einfach sagen kannst, ach, ich verwende jetzt bei mir mal die eine Dependency in der neueren Version. Das hat dann den ganzen Tree durcheinander gebracht und dann auf einmal sind andere Projekte hingefallen. Ne? Also das war damals bei in dem Projekt, in dem ich gewesen bin mit Vue, dass wir teilweise Vue 2, teilweise Vue 3 hatten und mit NPM das nicht parallel ordentlich betreiben konnten. Oder mit zu viel Schmerzen, was dann mit der Menge an Teams schwierig war. Genau, und das macht PNPM, und das ist für mich das Hauptargument eigentlich, ne? Die Geschwindigkeit ist nett, sauber. Das heißt, du kannst dir sicher sein, dass deine ganzen Dependencies ordentlich sortiert sind und dein Projekt von der Seite her korrekt ist und du dir nicht wegen Fehlern in NPM dieses Problem machen kannst. Und gerade dieser richtige Umgang, der halt durch Symlinks halt auch leichter wird, muss man wiederum sagen, ist ein riesiger Vorteil in, ich sag mal, größeren oder ernstzunehmenderen Projekten. Und das ist das Hauptargument, ne? Und in Containern, klar, wenn ich jetzt ohne Cache arbeite, habe ich diesen Vorteil nicht so. Da bin ich aber auch nicht langsamer unbedingt. Ich würde sagen, bist du trotzdem schneller als NPM. Wobei ich sagen muss, meistens, wenn ein Container baut, kommt es mir auf 2 Sekunden nicht an. Das sind noch
Nee, das
andere
ist so,
Faktoren
ja.
drin, die Zeit brauchen, ne? Wie gesagt,
Das ist
Abkürzungen,
eher,
ja.
da hast du eher das Problem, oder kriegst du eher das hin, wenn du deine Container-Layer geschickt aufbaust, dann da kriegst du den Geschwindigkeitsgewinn her.
Genau. Und wenn du einen Cache drin hast, dann geht's wirklich schnell. Also das ist auch schön, in Pipelines zu sehen, wie schnell dann der Install-Skript laufen kann. Das muss man dann selber entscheiden. Die Einordnung oder diese Frage, hey, wenn npm v12 jetzt allow scripts ausschaltet, git dependencies, die remote url dependencies rausholt, brauche ich dann noch pnpm? Ich würde sagen, ja, weil diese ganz großen Dinger, die npm auch nicht lösen kann, die phantom dependencies, ne, das hosting, diese Menge an Speicherbloat, weil du alles immer ins Internet runterladen musst. Und auch die Installationsgeschwindigkeit, die wird NPM so schnell nicht lösen. Also dann müssten sie halt wirklich einen Major Change machen. Und deshalb würde ich immer sagen, PNPM würde ich eher empfehlen. Wenn du natürlich jetzt sagst, ey, das ist mein einziges kleines JavaScript-Projekt. Ne? Oder ich will auf jeden Fall sicher gehen, dass alles super kompatibel ist und da darf nichts zum Nachdenken drinstehen. Wie gesagt, ich habe selber noch, bin noch nicht in Kompatibilitätsprobleme reingerannt. Oder du willst auch beim Team kein Onboarding. Du willst der Java-Entwicklerin, dem Java-Entwickler nicht erklären, dass er noch ein P davor muss. Ne? Weil mehr Onboarding ist es meiner Meinung nach jetzt nicht. Ne? Oder du willst nicht noch eine Action da reinschreiben, weil du den cachen willst. Dann kannst du ein NPM nehmen, also kleiner Scope. Ich will mich mit nichts beschäftigen müssen in irgendeinem Rahmen und ich will das einfachste Tooling und das standardisierteste, was es gibt, ohne zusätzliche Installation, Diskussion oder irgendwas. Nimm NPM. Sobald du anfängst, mehr ein zweites Projekt zu haben oder Monorepo, dir diese Dependency-Hygiene wichtig ist, dann ist PNPM schon eine ganze Weile eine sehr, sehr gute Wahl. Ich kann das seit Jahren empfehlen. Das einzige Problem, was ich in der Zeit hatte, war, wenn ich Major-Version-Updates hatte. Und da würde ich jetzt mal sagen, ich guck vorsichtig dann in Richtung, bei einer Major-Version-Upgrade ist das auch mal okay, dass es mal einen halben Tag hakt.
Ja.
Ne, das war dann meistens mit neuen Logfile-Formaten und dann musste man ein Team dazu bringen, dass alle die Major-Versionen bei sich aktualisieren. Aber das ist ein normales Problem im Projektalltag. Den hast du immer beim Major-Upgrade immer und die Major-Upgrades passieren jetzt nicht täglich. Ne?
Dein Framework muss sich neu Major Update, da hast du schon uns auch schon drin.
Genau, also Spring Upgrade würde ich sagen, ist mehr als ein
Ja, das
Tag.
kann schon mal, kannst, je nachdem, was für Schweinereien du im Projekt hast, kann das schon mal Schmerz. Aber das ist, glaube ich, dann überall so.
Genau. In den Show Notes habe ich ein paar Sachen drin, was ich jetzt nicht so erklärt habe hier, was aber auch sehr cool ist, sind die PNPM Workspaces. Das ist dieses, du hast ein Workspace mit mehreren JavaScript-Projekten drin. Manchmal hast du ja, dass du sagst, ich will gewisse Projekte jetzt parallel testen oder bauen. Ja, und die Workspaces haben da zwei coole Sachen. Zum einen die Referenzierung von einer Package.json auf ein anderes Workspace-Paket. Du musst da selber keine Versionen pflegen. Du sagst einfach Workspace, ich glaube Doppelpunkt Stern ist es. Dann baut PNPM das bei einem Release alles für dich richtig zusammen mit den Versionen. Das ist schon mal wirklich sehr angenehm. Also jeder, der schon mal mit mehreren Paketen da zusammen und Versionsmanagement zu tun hatte, kennt das Problem. Und PNPM hat das CLI-Tool hat einen Filter-Command. Und damit kannst du dann gewisse Workspace-Pakete gleichzeitig selektieren. Wenn du sagst, oh, ich will jetzt alle Component, überall wo Component drin ist, kannst du dir halt den Command zusammenbauen, dass nur die jetzt auch zum Beispiel getestet oder gebaut werden.
Na, cool.
Und auch sowas, wenn man so mit Workspaces arbeitet, aus meiner persönlichen Erfahrung, nutzt man sehr gerne, braucht man sehr spät erst. In der Dokumentation ist sehr gut beschrieben, wie man migriert. Geht auch verhältnismäßig schnell, außer ihr habt irgendwelchen Schmuh drin. Aber dann hilft euch PNPM das auch zu lösen. Und man kann auch in der Config sehr viele Dinge deaktivieren, die PNPM erst so stark machen. Also wenn du sagst, dieses Hosting haben wir jetzt drin, aber ich kann jetzt nicht den 2000 Dateien-Commit machen, bau PNPM ein, sag okay, allow Hosting. Das Kommando heißt anders, findet ihr in der Dokumentation. Und dann akzeptiert PNPM das erstmal. Und dann kannst du in einem separaten Branch sagen, okay, jetzt werfe ich das Command raus, jetzt arbeite ich mich hier durch die Projekte und dann ist das richtig gut.
Ja, ich kann aus der Java Ecke jetzt nur sagen, also PNPM habe ich jetzt bei SlyDev entsprechend eingesetzt. Da komischerweise, da wird es auch als Standard-Tooling halt mit aufgesetzt. Wenn du sagst SlyDev Setup, dann wird alles auf PNPM eingestellt. Und in den Projekten, wo ich juniorige Frontend-Entwickler habe, also ich erkläre denen nicht, wie man JavaScript programmiert, das können sie besser als ich, aber zumindest was Build-Tooling hatte ich denen gesagt, hey, schaut euch doch mal PNPM an. Und bei denen war das Killer-Argument die Security-Features. Dass sie sich da gewisse Sachen einfach mal sich nicht mehr drum kümmern müssen.
Ich muss jetzt übrigens mal gerade sehr kleinlich sein, sonst müssen wir nämlich ein Thema in der Zukunft schneiden. PNPM ist kein Build-Tool.
Okay.
Also das ist auch
Okay.
was, ist vielleicht jetzt nochmal wichtig für alle, die jetzt nicht aus der Ecke kommen. Fällt mir ja auch immer dann schwer, an alles zu denken, aber gut, deshalb gut, dass du es gesagt hast. Danke, dass du diesen Fehler eingebaut hast.
Ja, sehr gut.
PNPM macht hauptsächlich zwei Dinge. Also man kann ein paar Konfigurationen da reinsetzen, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber in allererster Linie manages es deine Dependencies. Und gibt dir gewisse Skripte, dass du sagen kannst, okay, ich definiere mein Build-Skript in der Package-JSON, genau wie bei NPM. Und es ist daher primär ein Package-Manager mit so ein bisschen Scripting drin. Ne? Aber dein Build-Tool, was du dann auswählst, und darüber sprechen wir in einer zukünftigen Folge, ne? Hi-Fi-Zukunfts-Daniel, das wird dann quasi nur in deiner Package-JSON einmal eingegeben und dann ausgeführt, also PNPM startet das einfach nur für dich, damit du dann, sagen wir mal, einen Entry-Point hast. Und das ist auch wieder der Tipp für die Nicht-JavaScript-Leute. Die Package-JSON ist meistens die erste Datei, die ich mir im Projekt angucke, um zu verstehen, was passiert hier so grob. Also welches Tooling verwenden wir? Was haben wir überhaupt für ein Framework? Was ist das hier? Das ist so die Datei. Und ich glaube, es ist bei Java-Projekten mit dir auch häufig die Maven-POM. Wenn man verstehen
Genau.
möchte, was hier passiert, ist das immer ein guter
Nur
Punkt.
das und da versteht ihr, warum ich diesen Fehler eingebaut habe, denn bei uns in der Java-Welt ist Maven halt das Tooling, um die Abhängigkeiten zu verwalten, also die Pakete. Und gleichzeitig ist es aber auch das Tooling, um halt die Applikation zu bauen. Der ruft ja nicht nochmal was anderes halt auf, sondern er baut das halt. Aber
Genau.
keine Sorge, Daniel, auch in der nächsten Folge, wenn wir über PNPM reden, will ich behaupten, dass es ein Build-Tool ist, weil ich als Java-Entwickler einfach nur lerne, ja, da musst du einfach PNPM Dev oder Build aufrufen und dann funktioniert das.
Genau, aber es ruft halt dann nur das Bildtool auf oder
Genau,
den
ja.
Dev-Server, genau.
Irgendwann mal, weißt du, so kurz vor meiner Rente werde ich das auch noch lernen.
Ja, ich will da nur jetzt präzise sein, weil,
Alles gut, ist auch richtig so. Daniel ist
ja.
richtig so und jedes Mal,
Puh.
wenn ich das jetzt ein, und ich baue das, oder, genau, wir können das Spiel auch so spielen, ich baue das jedes Mal ein, um zu gucken, ob du präzise genug
Ach,
bist.
du mal, ob ich dir
Ja, genau.
zuhöre, ja. Es fällt halt leichter rein. Also ich könnte jetzt nicht mal behaupten, dass ich nicht auch versehentlich irgendwo Bildtool gesagt habe. Aber ja. Und das ist auch schon wieder ein Spoiler für euch. Wir wissen noch nicht genau wann, aber wir haben uns überlegt, dass wir auch mal über die ganzen Bildtools euch einen Überblick geben können. Also die Idee ist mal, eine Reise durch die Zeit zu machen. Was ist da dann in der JavaScript-Welt wann gewesen? Welche Tools wurden dann danach eingeführt und warum? Was sind die Vorteile? Was ist jetzt gerade so Status quo in Anführungszeichen? Ein bisschen Bewegung ist ja immer drin. Aber vielleicht auch gerade interessant für die Backend-Leute. Was macht man denn gerade so in der JavaScript-Welt? Da habe ich schon was vorbereitet. Das kommt in einer der zukünftigen Folgen dann auf jeden Fall mal dran.
Und wenn ihr fragt, ob wir sowas auch für Java-Welt machen, nein, denn das ist langweilig.
Aber wenn ihr sagt, hey, ihr erwähnt immer dieses eine Tool, was ihr gerne verwendet. Und dieses Tool ist, sagen wir mal, oder die Frage, die ihr um das Tool habt, ist Podcast-kompatibel. Also gewisse Sachen, ich habe ja eben auch ein paar Sachen bei PNPM abgekürzt, weil ich bräuchte dann hier einen Bildschirm und ein Whiteboard. Ne, du erinnerst dich an
Ja.
den Talk damals, es war anders nicht darzustellen, glaube ich, oder ihr müsst wirklich eine sehr gute Vorstellungskraft haben. Anyway, wenn ihr sagt, hey, hier ist ein Thema, eine Frage rund um ein Tooling, geht da doch mal bitte tiefer rein. Wir machen sehr, sehr gerne Themenblöcke und ich bin dankbar, wenn es nicht nur Frontend-Themen sind, damit der andere auch was tun muss, ja.
Hallo? Ich kann mich, wenn ich mal auf meine Liste schaue, da taucht mein Name auf bei einem Thema.
Ja, eins habe ich dir auch eingebrockt. Meinst du das eine, was ich dir
Ja,
eingebrockt
genau,
habe,
was du
ja.
mir eingebrockt hast, genau.
Ja. Willst du das auch schon anteasen, falls jemand dann auch schon Fragen stellen möchte?
Genau, und zwar, wir hatten überlegt, ich habe mich ja die letzten Monate viel mit Forto beschäftigt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, also wir würden auch eine Folge machen, was ich da gemacht habe, was der Unterschied für mich ist zwischen Forge und GitHub, beziehungsweise Bitbucket, dann würde ich das machen. Was Self-Hosting gehen, da bin ich blank. Da muss ich sagen, leider nein. Aber alles, was hier so aus Entwicklersicht oder aus Build-Engineering-Sicht interessant habt, könnt ihr gerne auch Fragen stellen. Das würden wir auch mit einarbeiten.
Ja,
Oder nicht
aber
wir, sondern die Sandra wird das dann einarbeiten.
genau.
So.
Also ich finde es ja auch eine gute Demo zu Self-House oder eine gute Doku oder sowas oder was solide klingt. Man kann doch auch nur einen Runner irgendwo quasi laufen lassen,
Ja,
den
aber
man
das
dann
ist ja
wieder.
was anderes. Der Runner ist ja, aber das würden wir schon tief einsteigen. Das geht ja, das ist, ja, das sind halt mehrere Komponente. Fortschritt ist auch nicht gleich Fortschritt und jeder versteht da wahrscheinlich was anderes rum und da gibt es halt auch mehrere Komponenten, die zusammenkommen. Also zum Runner könnte ich schon was sagen, aber wenn du wirklich das volle Paket haben möchtest, dann muss ich sagen, da bin ich blank.
Ja, setz das mal bitte mit
Aber
auf
sag
deine
mal so, wenn du die
To-Do-Liste.
Doku liest, wenn du die Doku liest, Installing Doku, da heißt es Docker-Container und los geht's, ja. Aber die, und das ist zu Recht, werden jetzt die Admins mit mir mit Tomaten mich bewerben. Nein, Sandra, das ist nicht nur Docker Compose und los geht's, sondern man muss da auch andere Sachen bauen. Ja, muss man.
Sag immer nur ein Docker Compose ab. Ah, hallo?
Ja.
Reicht doch, du doch. Ja?
Genau, in meinem Test-Containers-Umfeld hat es auch schon getan. Hast du vollkommen recht.
Ja, also, ne, also. Aber dann hast du ja schon mal wieder mehr Input für deine To-Do-Liste. Also, Forger-Runner, bitte gerne einmal dann mit thematisieren und diese ganzen Unterschiede. Da bin ich schon gespannt. Ich freue mich, eine Folge mich zurückzulehnen.
Ja, so wie jetzt hier so.
Ja, lalala.
So, ich zwischendurch vielleicht mal Kaffee trinken.
Kommt auf die Uhrzeit an.
Genau. Ja, das war PNPM. Ich danke dir, Dani. Ich habe wieder was gelernt.
Ihr wirklich? Du hast es schon dreimal
Ja.
gehört, oder?
Ja, aber es ist immer noch in der Facette, die, wo ich dann. Also das war ein Spiel, das mit den Workspaces kannte ich doch nicht.
Oh, hab ich nicht letztes. Ja, das habe ich auch letztes Mal aus Platz- und Zeitgründen rausgenommen. Das kann sein, ja.
Ja, das kann gut sein. Oder ich habe dir nicht zugehört in dem Moment. Kann auch sein.
Verständlich. Ich war gerade selber übrigens von mir überrascht. Wir haben ja hier immer, ich auf meinem Screen immer den Videochat mit dir und daneben haben wir das Headstock offen und ich hatte eigentlich in meiner Notiz-App auch nochmal ein sehr langes Skript mir zusammengeschrieben mit Punkten. Und ich bin erst am Ende mal reingegangen, um zu gucken. Habe ich was vergessen? Was rede ich hier eigentlich? Ja, also ich merke, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Aber mache ich immer gerne. Also von daher hoffe ich, es hat ein paar Leuten geholfen. Und ich freue mich über
Und auch
jedes
sieben,
Projekt, das es
ja.
bei sich einsetzt, ja.
Ja, und wir reden auch 27 nochmal über PNP.
Ja, wer weiß, was sie dann eingebaut haben.
Ja, genau. Und dann auch wieder die Frage, brauche ich jetzt wirklich noch PNPM, weil NPM 15 rausgekommen ist?
Ja,
Mit heute.
aber ich glaube, dass das wirklich. Es ist halt das Problem, wenn du das laufende System bist und du bist so das Fundament, mit dem alle arbeiten. Die machen ja auch Major Upgrades, aber die Architektur so zu ändern, das wäre halt
Das
wie ein
ist.
neues NPM und ich glaube, das machen sie nicht. Weil
Ja,
das,
und
da, ja.
das ist schmerzhaft, das ist schmerzhaft.
Ja, du musst dir mal überlegen, also du hast das Tooling, was bis jetzt immer in Node-Modules-Ordner und da alles reinkopiert. Und jetzt müsstest du das austauschen, dass du auf einmal irgendwo auf der Festplatte so einen Store anlegst und den verwaltest. Und deine bestehenden Projekte müssen ja quasi dann beim ersten NPM-Install migriert werden. Und ja. Vor allem wäre das wäre witzig, weil ich kenne Projekte, wo wirklich im Node-Modules-Ordner manuelle Änderungen drin waren. Da wollen wir nicht drüber reden im Detail, aber ich habe das schon gesehen. Und das ist auch nicht gut. Mach das nicht zu Hause. Das ist wirklich
Liebe
nicht gut.
Kinder,
Ja.
nicht nachmachen.
Und dann wäre das
Don't do
witzig.
it.
Ja.
It's not okay. So, aber kommen wir zu Daniels Lieblingskategorie, die lautet.
Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ich war heute kurz davor zu sagen, Konsum, Getränke, von und mit Sandra.
Ja, also dieser Sommer geht, also ich glaube, das ist unser Getränkesommer. Ich glaube, so viel Getränke in einem bestimmten Zeitspann haben wir noch nie gehabt. Und ich habe nämlich Oettinger Radler alkoholfrei mitgebracht und ich war überrascht, wie gut das geschmeckt hat. Alkoholfrei, das bedeutet, es ist ein bisschen Alkohol drin. Aber so, ich glaube, alkoholfrei ist, glaube ich, die Grenze, es muss unter 0,5 sein.
Ja.
Ja. Und jetzt denken alle so, Oettinger, das ist ja das Billigbier, das kann doch nicht schmecken. Ja, ich kann euch aus Erfahrung sagen, die Vergangenheit Sandra kann auch bestätigen, dass ab bestimmten Menge Bier den Leuten egal ist, ob das Oettinger ist oder nicht. Hauptsache Bier. Aber Oettinger Radler alkoholfrei kann ich an der Stelle. Schmeckt gut.
Also es wäre ja auch gut bei dem Alkoholfreien, dass das direkt beim ersten schmeckt, weil wenn ich vorher betrunken sein muss.
Ja, genau, das wie genau. Aber wir können auch einführen, ich bestelle Getränke vor, wo man sie auf gar keinen Fall trinken sollte. Wie zum Beispiel Polana Cola.
Ah, schon wieder eine Folge, die wir streichen müssen, wenn die Millionen endlich eingehen. Aber naja.
Ja. Träum weiter. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf einer Blackliste sitzen. Mit denen auf gar keinen Fall.
Das hoffe ich mal nicht, dass ich glaube, sie wissen gar nicht, dass es uns gibt. Anyway, das war die Folge 107 von Ready for Review. Wir hatten wieder sehr viel Spaß. Wie immer gilt, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr das über Discord tun oder über Mastodon. Da sind wir bei Podcast Social Ready for Review. Findet ihr auch alles auf Ready for Review Dev, entweder mit oder ohne Minuszeichen, ist egal, Hauptsache Punkt Dev am Ende. Dann landet ihr bei uns auf der Webseite, wo alles verlinkt ist. Also wie gesagt, Mastodon und Discord, würde ich sagen, sind die Hauptkanäle, die mir jetzt gerade einfallen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf der Plattform eurer Wahl, auf der ihr uns gerade hört, 5 Sternchen oder was immer die beste Bewertung ist, da lassen und einen netten Kommentar. Da freuen wir uns auch drüber. Ja, habe ich was vergessen?
Ja, die Brieftaube.
Die Brieftauben, die dürft ihr am Wochenende jetzt aber nicht so oft schicken, weil es wird wieder heiß.
Ach, okay. Dann bis zum Wochenende dürft ihr das.
Aber wir releasen erst am Wochenende, von daher.
Ja, okay, dann für diese Folge bitte keine Brieftauben. Kriegst du so Grillhähnchen?
Weiß nicht, ob ich Grilltaube, weiß ich noch
Also.
nicht.
Also es gibt ja Kulturkreise, wo eine Taube eine Delikatesse ist.
Ja, es sind ja auch gezüchtete Tauben. Ich denke halt
Ja.
immer, wir haben hier so in der Gegend so 3 Tauben, die hier irgendwo nisten. Eher so Kategorie Straßentaube.
Ja, aber
Nein,
eine
danke.
Brieftaube ist ja auch eine gezüchtete Taube.
Ja, stimmt. Vielleicht sind die auch lecker, weiß ich nicht. Müsste mal bei Taubenzüchtern nachfragen, ob das sich lohnt. Vielleicht werden die auch extra so gezüchtet, dass sie nicht lecker sind, damit die Taube wieder zurückkommt. Also, man
Ja,
weiß es nicht.
keine Ahnung. Anderes Rabbit Hole.
Genau. Vielleicht machen wir auch dazu mal ein Thema.
Zu Brieftauben.
Auf jeden Fall.
Okay.
Kommt auf deine Liste.
Dann war meine. Oh ja, natürlich. Ready for Review bildet, ne?
Natürlich, man muss ja auch ein bisschen out of the box, ne? Ja. Okay, genug gelabert. Wir danken euch für eure Zeit. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Gerne Newsletter abonnieren, gerne Feedback geben. Und wir freuen uns, wenn wir euch in einer Woche wieder hören oder ihr uns hört. Bis dahin, macht's gut. Tschö,
Bis
tschö.
dahin, tschüss.